Ein Ehepaar wurde einmal von einem Reporter gefragt, Sie sind jetzt seit 25 Jahren verheiratet. Sagen Sie mal, wie kommt es denn, dass Sie all die Jahre eine so harmonische Ehe geführt haben? Da nimmt der Ehemann zart die Hand seiner Frau und sagt sanft, ach, wissen Sie, das begann alles auf unserer Hochzeitsreise. Wir waren mit Maultieren zu den Niagara-Wasserfällen unterwegs, als das Tier meiner Frau plötzlich stolperte. In letzter Sekunde schaffte es meine Frau, sich auf dem Tier zu halten, ohne in den Abgrund zu stürzen, und sie murmelte nur eins. Einige Kilometer später strauchelte das Tier erneut. Meine Frau konnte den Sturz in die Tiefe wieder nur mit letzter Kraft verhindern und murmelte zwei. Es kam, wie es kommen musste, das Tier strauchelte ein drittes Mal. Wieder konnte meine Frau in allerletzter Sekunde den Sturz in die Tiefe verhindern. Dieses Mal sagte sie laut drei. Dann stieg sie von ihrem Maultier ab, ging zur Tasche, zog den Revolver und erschoss das Tier. Ich habe ihr natürlich sofort gesagt, dass ich überhaupt nicht einverstanden war, wie sie sich dem Tier gegenüber verhalten hat. Da murmelte meine Frau nur eins. Ihr Lieben, wenn wir heute über das siebte Gebot reden, dann klingt das vielleicht in unseren Ohren auch so, als würde Gott uns anzählen. Er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und wir haben wahrscheinlich in diesem Gottesdienst schon gemerkt, dass wir Mühe haben, dem gerecht zu werden. Nach außen hin zeigen wir große Harmonie. Aber ich glaube, in jeder Ehe gibt es Situationen, die schwierig sind. Darum möchte ich heute mit euch darüber nachdenken, was die Liebesketten unserer Ehen tatsächlich zerbricht, aber vor allem möchte ich mit euch darüber nachdenken, was sie zusammenhalten lässt. Fangen wir damit an, woran Liebesketten zerbrechen. Vielleicht leidest du darunter, dass deine erste Ehe bereits zerbrochen ist. Dein Partner hat dich betrogen, es tut immer noch weh und du weißt, eure Herzen waren irgendwann so hart und kalt wie Stein geworden, dass es keinen anderen Ausweg mehr gab. Vielleicht sitzt du aber auch hier und bist verheiratet und spürst, dass es um deine Ehe im Moment gar nicht gut bestellt ist. Ihr habt Probleme, ihr redet kaum noch miteinander, ihr habt euch auseinandergelebt. Oder vielleicht bist du auch Single, aber du hast immer noch nicht gelernt, wie du deine Begierden kontrollieren sollst. In Gedanken bist du schon in manche Ehe eingebrochen. Im Fernsehen und in den anderen Medien läuft ja kaum noch ein Film ohne Nacktszenen. Man hat errechnet, dass der Durchschnittsbürger im Laufe seines Lebens inzwischen 100.000 solcher Szenen sich ansieht. Unsere Illustrierten triefen vor Sex. Ein Großteil der Musiktitel besingt die Lust und Begierde, notdürftig verpackt in eine Botschaft der Liebe. Menschen leben heute für Sex, sie töten für Sex und sterben aufgrund von Sex. Wenn wir Worte finden wollen, um zu beschreiben, wie heute mit Sex und Ehe umgegangen wird, dann können wir, denke ich, keine besseren finden, als die, die Jeremia im 7. Jahrhundert vor Christus gesagt hat. Er sagte, wie feiste, geile Hengste seid ihr geworden, jeder wiehert nach der Frau des anderen. Sollte ich das hingehen lassen, sagt der Herr, sollte ich an einem solchen Volk nicht Vergeltung üben? Eins. Treue ist heute für bestimmte Leute lediglich ein Mangel an Gelegenheit. Und moralisch Bedenken halten manche Leute schlicht für einen Erziehungsfehler der Eltern. Es gibt Agenturen, die einen Seitensprung vermitteln und andere, die das perfekte Alibi dazu liefern. Hollywood lässt den freien, leichten Lebensstil des Ehebruchs glitzernd und erstrebenswert erscheinen, aber ich denke, das ist eine eklatante Lüge. Ehebruch verursacht Schmerz. Und darum zweitens, wer unter dem Zerbrechen leidet. Ein Ehemann fragt, wie konntest du mich nur so betrügen? Und eine Ehefrau klagt, wie konntest du mich so anlügen und mein Vertrauen missbrauchen? Der Schmerz sitzt tief. Eine unerträgliche Qual ist es, solch einen Ehebruch zu erleben. Hier ist nicht nur ein Schwur gebrochen worden, nein, dem Partner wird Gewalt angetan. An ihm nagt auch nicht so sehr die neue Beziehung des anderen. Es ist der damit verbundene Betrug, die Unehrlichkeit, die Untreue. All das quält und greift sein Selbstwertgefühl an. Aber nicht nur er, alle Beteiligten sind Verlierer bei einem Ehebruch. Alle Beteiligten leiden, vor allem auch die Kinder. Jeder hat Angst. Und führt der Ehebruch wie so oft zu einer Scheidung, dann kann der Schmerz manchmal ein Leben lang andauern. Genau diesen Schmerz möchte Gott uns ersparen, wenn er im siebten Gebot sagt, bricht nicht die Ehe. Denn auch Gott weiß, wie weh Ehebruch tut. Er hat das in der Beziehung zu seinem Volk Israel mehrfach erlebt. Immer wieder sind die anderen Göttern hinterhergelaufen. Und Gott ist so verletzt darüber gewesen, dass er seinem Propheten Hosea folgenden Auftrag gab: Nimm dir eine Hure zu Frau und zeuge mit ihr Kinder, die genauso verdorben sein werden wie ihre Mutter. Denn mein Volk ist mir untreu geworden und läuft wie eine Hure fremden Göttern nach. Hoseas Leben wird zu einem Gleichnis für die Beziehungskrise zwischen Gott und Israel. Und die Kinder, die Hosea und Gomer geboren werden, bekommen von Gott folgende Namen: Schlachtfeld, kein Erbarmen, nicht mein Volk. Spürst du, wie weh Gott Ehebruch tut? Da zerbricht etwas, was Gott geschaffen und zusammengefügt hat. Der Bund, den er mit dir und deinem Partner geschlossen hat, wird entweiht. Ja, und wie oft geht nach dem Ehebruch tatsächlich auch die Beziehung zu Gott verloren? Die 10 Gebote wollen daher nicht nur unser Leben in geregelten Bahnen halten. Im Hebräischen sind sie als Rechtssätze formuliert, die zum Bundesvertrag mit Gott gehören. Und nehmen wir die Worte hinzu, mit denen Gott die Gebote einleitet, dann lautet das siebte Gebot folgendermaßen: Ich bin der Herr, dein Gott. Darum darfst du niemals die Ehe brechen. Und wenn du zu mir gehörst, dann wirst du auf keinen Fall die Ehe brechen, sonst ist es aus mit uns beiden. Die Israeliten haben diese Zusammenhänge einst genauso vergessen wie wir. Darum sandte Gott ihnen den Propheten Maleachi. Und er sagt in Kapitel 2, ihr überschwemmt den Altar des Herrn mit Tränen, ihr weint und schluchzt, weil der Herr eure Opfer nicht annimmt und euch nicht mehr hilft. Und dann fragt ihr, warum das? Weil der Herr als Zeuge und Richter gegen euch auftritt. Ihr habt eurer ersten Frau die Treue gebrochen, obwohl sie zu eurem eigenen Volk gehört, dem Volk, mit dem der Herr seinen Bund geschlossen hat. Das tut keiner, in dem noch etwas von der Gesinnung dieses Bundes lebt. Darum hütet euch vor eigensüchtiger Gesinnung und verstoßt nicht eure erste Frau. Harte Worte, die den Frauen heute übrigens genauso gelten wie den Männern. Maleachi sagt, wer die Ehe bricht, der bricht einen Bund. Und zwar nicht nur seinen Ehebund, nein, er bricht auch den Bund mit Gott. Er entweiht sozusagen ein Heiligtum, denn die Ehe ist Gottes Werk. Gott hat sie geschaffen und zu einem Gleichnis gemacht für die tiefe Verbundenheit Gottes mit seinem Volk. Wenn eine Ehe vor Gott und der Gemeinde geschlossen wird, dann geht es nicht nur darum, den Segen Gottes für das weitere gemeinsame Leben zu erhalten. Wir bekennen damit auch, dass es der Herr ist, der die Ehe schließt. Darum drittens, was hält eine Ehe eigentlich zusammen? Ich glaube, dass Gott eine Verbindlichkeit in unsere Ehen hineinbringt, die weit über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Das war bereits bei Adam und Eva so. Adam wanderte in einem riesigen Garten umher. Er kümmerte sich um die Tiere, er aß und trank. Es war ein wunderschöner Tag. Doch so langsam beginnt er, sich ein wenig einsam zu fühlen. Das entgeht natürlich auch Gott nicht und so verspricht er Adam über Nacht eine Überraschung. Während Adam schläft, erschafft Gott eine Frau für ihn. Am anderen Morgen bringt Gott sozusagen als Brautführer die Frau zu Adam. Und Adam ist begeistert. Endlich jemand wie er. Und er nennt seine Frau Männin, um zu zeigen, dass sie zu ihm gehört. Die Geschichte endet schließlich mit den Worten: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau kleben und sie werden ein Fleisch sein. Ich finde, das sind die wichtigsten Worte, die je zur Ehe gesagt worden sind. Gott kennzeichnet die Ehe als eine exklusive Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Nach Gottes Willen und Ordnung gehören Mann und Frau enger zusammen als Eltern und Kinder. Leider wird das viel zu selten beachtet. Und tatsächlich scheitern heute nicht wenige Ehen an einer viel zu starken Bindung an das Elternhaus. Wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dann müssen wir festhalten, wer seine Ehe für Dritte öffnet, seien es Eltern oder Freunde oder irgendjemand anderes, der macht sich schon vor Gottes Ehebruch schuldig. Außerdem klebt der Mann nach der Ordnung des Schöpfers an seiner Frau, so heißt es hier. Die Eheleute verbinden sich demnach nicht nur körperlich, vielmehr werden sie in ihrer Ganzheit zu einer unauflöslichen Gemeinschaft. Ehebruch liegt daher auch nicht erst vor, wenn es zwischen einem Ehepartner und einem Dritten zum Geschlechtsverkehr kommt. Es beginnt doch viel früher, nämlich dann, wenn sich das Herz vom Partner löst. Dr. Guido Gröger, ein evangelischer Eheberater, hat deswegen mal von 5 Ringen einer Kette gesprochen, die eine Ehe umschließen. Jeder dieser Ringe ist unheimlich wichtig. Wird auch nur einer aufgebogen und verliert seine bewahrende Kraft, dann wird die Kette auseinanderbrechen. Und werden die Ringe zerbrochen, zerfällt schließlich die ganze Ehe. Schauen wir uns diese Ringe einmal an. Der erste dieser Ringe ist die wirtschaftliche Gemeinschaft der Eheleute. Und wie viel Sprengstoff liegt gerade bei der Frage nach dem Geld und seiner Verteilung in vielen unserer Ehen? Sie will sparen, er wirft das Geld zum Fenster raus. Er verdient das Geld und gibt seiner Frau zu Hause nichts ab. Wie viel Bitterkeit entsteht, wenn der Mann über das Geld bestimmt und seine Wünsche immer zuerst erfüllt? Manche Ehefrau muss fast betteln, um etwas für ihre Bedürfnisse zu bekommen, und manchmal geht sie tatsächlich leer aus, wobei es das Ganze natürlich auch umgekehrt gibt. So hat sich das Thema Finanzen inzwischen zum Ehekiller Nummer 2 in Deutschland entwickelt. Die Ehepartner überhäufen sich nur noch mit Vorwürfen, weil sie völlig unterschiedlich mit ihrem gemeinsamen Geld umgehen. Ist es da verwunderlich, wenn Sehnsüchte aufbrechen? Die Sehnsucht nach einem anderen Leben, wo man nicht mehr betteln muss? Die Sehnsucht nach wirklicher Gemeinschaft, wo man das Geld gerecht aufteilt? Wo solche Sehnsüchte im Herzen eines Ehepartners Raum finden, da ist die Tür des Ehehauses bereits ganz weit aufgeschlossen. Die Gefahr ist groß, dass ein Fremder auftritt und von außen in die Ehe eindringt. Er muss ja nur noch einige finanzielle Anreize schaffen, ein paar Geschenke verteilen und schon ist der Ehebruch da. Darum fang an und rede mit deinem Partner darüber, wie ihr eure Finanzen in den Griff bekommt und gerecht verteilt. Gönnt euch doch jeder ein Taschengeld, über das ihr frei verfügen könnt, aber das klar limitiert ist und für beide gleich hoch ist. Ich garantiere, wenn an diesem Punkt wieder mehr Gerechtigkeit und Vertrauen bei euch wächst, dann wirkt sich das sehr positiv auf eure ganze Beziehung aus. Der zweite Ring der Ehe ist die körperliche Gemeinschaft. Leider ist gerade dieser Bereich oft von einer dunklen Wolke von Ängsten umgeben. Verächtlich wird von ehelicher Pflicht gesprochen und oft wird die dann mit einem schlechten Gewissen und ohne Freude abgeleistet. Es hat mal dazu jemand geschrieben: Die bedeutendste negative Leistung des Christentums ist die Problematisierung der Sexualität gewesen. Leider hat er damit nicht ganz Unrecht. Und es geht sogar so weit, dass sinnvolle und nötige Eheseminare aus Scham nicht besucht werden. Schade. Dabei hat Gott doch die Sexualität geschaffen. Und die Freude, die wir dabei aneinander haben sollen, hat er gleich dazugegeben. Das ist doch nicht aufgehoben, weil in unserer Umwelt die Sexualität vielleicht hier und da dämonische Züge trägt. Die Bibel bleibt dabei, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut ist. Und nichts ist schlecht, was wir mit Dank Gott gegenüber genießen. Gott hat dich und mich als sexuelle Wesen erschaffen. Dein Geschlecht ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Es ist ein Ausdruck deiner Identität. Schuld und Schamgefühle sind da fehl am Platz. Gott will die körperliche Gemeinschaft. Und wenn wir uns nicht in unseren Ehen geduldig und liebevoll um eine erfüllte geschlechtliche Gemeinschaft bemühen, dann sind unsere Ehen gefährdet. Das weiß sogar der Apostel Paulus, obwohl der nie verheiratet war. Er mahnt die Korinther in Kapitel 7, keiner soll sich dem anderen entziehen, höchstens, wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um ungestört beten zu können. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil der Trieb in euch zu mächtig ist. Wir haben vorhin bei Adam und Eva davon gehört, dass Eheleute aneinander kleben sollen. So schützt der Sex die Ehe davor, auseinanderzubrechen. Da staut sich kein Bedürfnis an, das irgendwann zum Dammbruch führen könnte. In den Sprüchen der Bibel finden sich dazu viele hilfreiche Tipps. In Sprüche 5 steht zum Beispiel: Freu dich an der Frau deiner Jugend, ihre Liebkosung mache dich immer vortrunken, an ihrer Liebe berauscht dich immer wieder. In den ersten Ehemonaten ist das meistens kein Problem. Sie leben vom Flitterwocheneffekt. Aber in den meisten Ehen flacht die Leidenschaft irgendwann ab. Spätestens bei der Geburt des ersten Kindes ist die Verliebtheit verschwunden. Es gilt also, gegen diesen Prozess etwas zu unternehmen. Und ich meine, es beginnt damit, dass wir wieder die richtige Einstellung zur Sexualität in der Ehe finden, dass wir die Angst davor ablegen. Sie ist eine gute Gabe Gottes und dient dazu, den Partner und uns glücklich zu machen. Und das führt dazu, dass das Band unserer Liebe nicht so schnell reißt. Der dritte Ring der Ehe ist die seelische Gemeinschaft. Gerade an dieser Stelle sind wir auf dem Weg, völlig zu verarmen. Überprüft euch doch mal selbst. Wie wenig ist vom Schwung des ersten Ehefrühlings übrig geblieben nach all den Jahren? Wie gleichmäßig ist euer Alltag geworden? Wie selbstverständlich nehmt ihr euch zu Hause? Früher haben meine Frau und ich uns Briefe voller Sehnsucht geschrieben. Wir gaben uns Mühe, unsere Zärtlichkeit auszudrücken. Wir erfanden Worte und Gesten, die den anderen glücklich machten. Wir haben unseren Charme spielen lassen. Nun ist das meiste davon eingeschlafen. Einen flüchtigen Kuss gibt's manchmal oder eine hastige Umarmung, ein kurzer Anruf, wenn wir verreist sind, manchmal ein liebes Wort, manchmal ein Herz auf WhatsApp. So sieht das aus. Und manchmal kommt dann schon so laut oder leise die Frage auf: Liebst du mich eigentlich noch? Wenn wir dann nicht aufeinander zugehen, dann steht ein Gefühl der Leere in uns. Und wenn wir nicht bald unsere Einstellung ändern, fühlen wir uns einsam und verlassen. Einsam in einer Ehe. Und wenn die Beziehung dann so aufregend geworden ist wie ein lauwarmes Bad, dann sagt sich mancher: Ich habe doch was Besseres verdient. Und dann braucht nur noch einer zu kommen, von dem das ausgeht, wonach uns verlangt. Er bringt uns Freundlichkeit, Verständnis, Wärme, eine charmante Bemühung um uns. Und schon werden wir für ihn empfänglich. Wir sehen dann nur noch, wie toll der andere ist und denken nicht darüber nach, dass er auch seine Fehler haben wird. Die Gemeinschaft mit unserem Ehepartner bekommt einen Riss und die Ehe fängt an zu zerbrechen. Die Spannungen, die in jeder Ehe da sind, werden in solchen Momenten hochgradig gefährlich. Und wir sollten uns das klar machen: Da wo wir einen anderen als unseren Ehepartner netter und sympathischer finden als ihn, da beginnt der Ehebruch. Darum vernachlässige bitte deine Gefühle nicht. Überwindet eure Ehemüdigkeit, nehmt euch nicht so gleichgültig und hört bitte nicht auf, euch eure Liebe zu sagen und zu zeigen. Das wirkt Wunder. Der vierte Ring der Ehekette ist die geistige Gemeinschaft. Das bedeutet, dass wir unser Denken und unsere Einsichten miteinander teilen. Mir persönlich fällt dieser Punkt am schwersten. Oft bin ich zu Hause immer noch in Gedanken versunken, ohne mit meiner Frau darüber zu reden. Und schließlich hält sie es nicht mehr aus und sagt: Was denkst du eigentlich die ganze Zeit? Ich bin nicht ganz bei der Sache. Das klingt so ähnlich wie der gefährlichste Satz, den wir Männer in einer Ehe fürchten. Ihr kennt ihn sicherlich. Wir Männer zittern davor, dass unsere Frau kommt und sagt: Du, wir müssen mal wieder reden. Ich sehe schon, dass einige Männer ganz schön am Zittern sind. Tatsächlich kommt es doch aber nicht selten vor, dass eine Sekretärin mehr geistige Gemeinschaft mit ihrem verheirateten Chef hat, als dieser mit seiner Frau. Wie auch umgekehrt eine verheiratete Angestellte mehr Gemeinschaft mit ihrem unverheirateten Chef haben kann, als mit ihrem Ehemann. Sie verbringen ja den wesentlichen Teil des Tages miteinander und sind mit den gleichen Dingen beschäftigt. Wenn hier nicht ein Keil in die eheliche Gemeinschaft getrieben werden soll, dann müssen wir mit unserem Partner reden, auch über unser Berufsleben. Eine Frau, die für die beruflichen Sorgen ihres Mannes nicht aufgeschlossen ist, darf sich doch nicht wundern, wenn ihr Mann seine Sorgen mit einer anderen bespricht. Oder ein Mann, der sich seiner Frau nicht mitteilt, der schließt sie aus. Und er darf sich nicht wundern, wenn seine Ehe daran Schaden nimmt. Eine Frau sagte zu ihrem Mann, Oskar, ich warne dich. Vorgestern Abend bist du erst gestern heimgekommen und gestern Abend erst heute. Wenn du heute Abend wieder erst morgen kommst, findest du mich nicht mehr in diesem Haus. Ich hoffe, ihr merkt, unsere Ehe lebt von der Kommunikation. Und darum soll unser Partner derjenige sein, mit dem wir am besten reden können. Und wenn das nicht so ist, dann müssen wir daran arbeiten. Leider sehen wir Männer oft gar nicht, dass hier Gefahren liegen. Werden wir gefragt, wie es zu Hause läuft, dann antworten mindestens 4 von 5 Männern, alles bestens, wunderbar. Werden hingegen unsere Frauen gefragt, dann sieht das ganz anders aus. Darum rede mit deinem Partner. Frag ihn, welchen Eindruck hast du im Moment von unserer Beziehung? Gibt es Bedürfnisse, die ich nicht erfülle? Was möchtest du gerne anders haben? Wie können wir an unserer Ehe arbeiten? So kommen wir zum letzten Ring, der die christliche Ehe zusammenhält. Das ist die geistliche Glaubensgemeinschaft. Wir hören gemeinsam auf Gottes Wort, wir beten zusammen, wir dienen gemeinsam unserem Herrn. Wir glauben daran, dass unsere Ehe von Gott herkommt, dass sie durch Gott lebt und dass unsere Ehe uns immer wieder zu Gott hinführt. In diesem Glaubensleben können wir vor Gott und miteinander alle Spannungen lösen. Schuld kann vergeben werden. Wir dürfen immer wieder von vorne anfangen. Unser Herr stellt uns alles zur Verfügung, was wir zu einem erfüllten und glücklichen Leben zu zweit brauchen. Wir müssen es nur ergreifen und verantwortlich damit umgehen. Wir können uns dabei sogar auf wunderbare Verheißungen Gottes stützen, Verheißungen, die größer sind, als wir ahnen. So verspricht uns Jesus, wenn 2 von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Oft wird diese Stelle so ausgelegt, dass Gott Gebete eher erhört, wenn möglichst viele Menschen zusammenkommen, als wenn einer alleine betet. Das mag ja stimmen, aber ich sehe hier noch etwas anderes. Mehrfach wird hier die Zahl 2 oder 3 erwähnt. Denn in solchen kleinen Zellen kann man sich gegenseitig im Gebet viel eher ermutigen und dennoch eins bleiben. Wörtlich heißt es hier, wir sollen wirklich eins im Gebet werden, dann wird der Vater im Himmel die Bitte erhören. Und genau da liegt doch die große Chance, wenn Ehepartner miteinander beten. Sie sind bereits eins mit Leib und Seele und Geist. Da werden wir doch wohl auch Wege finden, eins im Gebet zu werden. Im Alten Testament gibt es dazu ein wunderschönes Beispiel. Es ist die Bundeslade der Israeliten. Über ihr thronen 2 Cherubim. Das sind Engel, die sich mit ihren Flügeln berühren. Gott versprach damals den Israeliten, dort bei der Bundeslade, da will ich euch begegnen. Und vom Gnadenthron aus, der auf der Bundeslade zwischen den beiden Cherubimen ist, da will ich alles mit dir bereden. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild dafür, wie wir Gott in unseren Ehen erleben können. Gott sagte den Israeliten zu, immer da zu sein, wo sich diese 2 Wesen berühren und eins werden. Er wohnt sozusagen in diesem Zusammenkommen. Und genauso möchte Gott auch in unserem Zusammenkommen wohnen. Er will die Mitte in unseren Beziehungen sein. Er will zu uns sprechen, wenn wir uns in unseren Ehen auf diese Mitte besinnen. So wünsche ich dir, dass du ganz neu begeistert wirst von deiner Ehe. Halt dich an diesen 5 Ringen fest. Sie lösen vermutlich auch nicht alle deine Eheprobleme mit einem Mal auf. Aber sie helfen, dass du nicht noch tiefer fällst und deine Ehe zerbrichst. Viele von uns haben in ihren Häusern doch auch vor den steilen Treppen ein Gitter angebracht. Wer will schon, dass eins unserer Kinder hinunterfällt und sich verletzt? Und ebenso scheint es mir, dass der Vater im Himmel mit dem 7. Gebot solch ein Gitter in unseren Familien angebracht hat. Er will nicht, dass wir fallen und dass da etwas zerbricht. Manchmal mag uns Gottes Wegweisung vielleicht zu eng erscheinen, aber wir sollten nicht vergessen, dass er diesen Zaun als Vater für die Ehen und Familien seiner Kinder errichtet hat. Und wer solch ein Gitter umstößt, den erwartet nicht die goldene Freiheit. Bei den Israeliten wartete die Sklaverei in Ägypten. Und das Leben in der Sklaverei ist furchtbar. Aber wer Gott kennt, der weiß, dass er ein Gott ist, der gerne aus der Knechtschaft befreit. Und jeder, der am 7. Gebot schuldig geworden ist, darf glauben, wovon wir alle leben. Gottes Gnade ist größer als unsere Sünde. Gottes Gnade ist größer als unser Herz, auch wenn es uns immer wieder einreden will, dass wir schlecht sind und dass wir versagt haben. Ja, Gottes Vergebung ist so viel größer, als wir uns vorstellen können. Deswegen hat Jesus der Ehebrecherin vergeben. Und er vergibt auch dir, egal wie viele Fehler du in deiner Ehe schon gemacht hast. Entscheidend ist, ob du an Jesus als den Retter auch für deine Ehe glaubst. Er kann die Liebeskette deiner Ehe neu schmieden. Er verbindet, was trennt. Er ist der Brückenbauer. Darum komm zu Jesus und lass ihn dein Herz heilen.